Okay. So, ausgeleuchtet worden bin ich. Auf Schminken verzichten wir heute. Hallo, liebe Geschwister, guten Tag. Von hier vorne, von hier unten. Vielen Dank, lieber Klaus, für dein Eingangsgebet, dass du für mich gesprochen hast und für uns alle. Du hast die Messleiter relativ hoch gelegt. Ich will mal hoffen, dass ich nicht drunter herspringe. Vielleicht habt ihr darauf gewartet, dass, wenn man Weihnachten über die Geburt des Herrn predigt, Karfreitag und Ostern über seinen Tod und seine Auferstehung, dass man dann heute predigt, über die Ausgießung des Heiligen Geistes, über die wir heute Morgen ja auch zum Teil nachgedacht haben. Vielleicht hat der eine oder andere von euch sogar schon die Stelle in Apostelgeschichte 2 aufgeschlagen. Ja, da sind wir aber jetzt nicht und ich möchte auch über dieses Thema nicht sprechen. Da haben wir ja vor einigen Wochen was drüber gehört. Ich möchte das Thema Heiliger Geist nur am Rande und als Einstieg streifen. In Johannes 14 sagt der Herr zu seinen Jüngern, kurz vor seinem Abschied, dass der Vater den Jüngern, den Gläubigen und damit uns, den Beistand senden würde, der dann bei ihnen sein würde. Der Heilige Geist, oder wie es dort heißt, der Geist der Wahrheit, den nur die Gläubigen empfangen, den die Welt nicht kennt. Und den würde der Vater im Namen Jesu senden zu uns und er würde die Gläubigen, er würde uns alles lehren und uns an alles erinnern, was der Herr gesagt hätte. Das war die wichtigste Aufgabe des Heiligen Geistes. Und so würde er auch, und das hat Paulus in Römer 8 aufgegriffen, so würde er uns auch helfen, in der rechten Weise zu beten. Und damit bin ich beim Thema, was Klaus schon angesprochen hat im Gebet. Ich möchte noch einmal versuchen, ein paar grundsätzliche Dinge zu sagen über das Gebet, insbesondere über das gemeinschaftliche Gebet und das Gemeindegebet. In der Vorbereitung ist mir aufgefallen, dass dazu schon sehr viel gesagt worden ist und dass ich euch gar nichts Neues sagen kann und dass ich auch so ein bisschen Zweifel habe, ob ich überhaupt der Richtige bin. Aber wir werden sehen. Beten an sich ist keine grundsätzlich christliche Eigenschaft. Menschen aller Zeiten haben sich an höhere Mächte gewandt. Und es war egal, wie sie die bezeichnet haben und wie sie sich die vorgestellt haben. Sie haben sich an sie gewandt in den unterschiedlichsten Formen, in den unterschiedlichsten rituellen Handlungen. Und diese Menschen haben diese Mächte angefleht, zum Beispiel um gutes Wetter, um eine gute Ernte, um Gesundheit, um einen erfolgreichen Krieg. Und diese Menschen haben ihnen Opfer gebracht, bis hin zu Menschenopfern. Und sie haben dadurch versucht, diese Götter sich gefügig zu machen, diese Empfänger sich gefügig zu machen und von ihnen Hilfe erwartet. Wir können also sagen, sie haben gebetet. Der Mensch hat zu allen Zeiten gespürt, vielleicht ist dieses Gefühl heute so ein bisschen abgeflacht, er hat intuitiv gespürt, dass es etwas Höheres gibt, etwas Mächtigeres, etwas Übermächtigeres. Und zu diesem Wesen oder wie auch immer hat er den Kontakt gesucht. Er hat gebetet zu seinen Göttern. Aber es gibt einen ganz wesentlichen Unterschied zwischen dem Gebet zu diesen Göttern und zu dem Gebet zu unserem Gott. Und diesen Unterschied beschreibt Gott selbst durch den Propheten Jesaja in Kapitel 46. Und da möchte ich mal kurz die Stellen lesen, die Verse lesen. In Jesaja 46, Vers 5 fordert Gott auf: Mit wem wollt ihr mich vergleichen und gleichstellen und mich ähnlich machen, dass wir uns gleichen? Er fordert also den Vergleich zu Göttern, zu Gottheiten heraus. Sie, die Gold aus dem Beutel schütten und Silber auf der Waage abwiegen, nämlich die Menschen, die sich diesen Gott vorstellen, sie dingen einen Goldschmied, dass er einen Gott daraus macht. Sie beugen sich, ja, sie werfen sich nieder. Sie heben ihn auf die Schulter, tragen ihn umher und setzen ihn nieder an seiner Stelle. Und er steht da, von seinem Platz weicht er nicht. Auch schreit man zu ihm, aber er antwortet nicht, hilft ihm nicht aus seiner Not, hilft dem Menschen nicht aus seiner Not. Wenn wir uns diese Stelle vergegenwärtigen, dann kommt uns ganz schnell das Bild, und das ist jetzt hier nicht despektierlich gemeint, dann kommt uns ganz schnell das Bild von den drei Affen in den Sinn. Die drei, die sich Augen, Ohren und Mund zuhalten, die nichts sehen, die nichts hören und die nichts sagen können. Und ich tue von mir aus noch einen vierten Affen dabei, der sich nicht bewegen kann. Unfähig zu einer Reaktion. Da haben wir doch einen ganz anderen Gott. Es gibt eine Stelle in der Bibel, ein Gespräch der Jünger mit dem Herrn. Da sagen die Jünger zum Herrn: Herr, lehre uns doch beten. Und ich denke, das ist eine Bitte, die wir bei aller Gebetsroutine, bei aller Gebetserfahrung und in unserem Gebetsleben immer wieder demütig vor den Herrn bringen dürfen. Und dabei geht es gar nicht so sehr um die Frage, ob ich in der richtigen Wortwahl bete, mit der richtigen Wortwahl, ob ich rhetorisch gut drauf bin, ob ich geschliffen reden kann und alle mich verstehen. Es geht nicht um irgendwelche Äußerlichkeiten, obwohl wir die nicht außer Acht lassen sollen, und ich möchte gleich vielleicht noch auf ein paar eingehen. Nein, es geht bei dieser Bitte: Herr, lehre mich beten, um meine innere Einstellung zum Gebet und auch während des Gebets. Und wenn wir darüber nachdenken, wenn ich darüber nachdenke, dann muss ich auch heute immer wieder sagen: Herr, lehre mich beten. Dazu gibt es drei Bibelstellen, an denen ich beispielhaft versuchen möchte zu verdeutlichen, was ich mit innerer Einstellung meine. In Hebräer 11, Vers 6 heißt es: Wer zu Gott kommen will, also im Gebet zu Gott kommen will, der muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Die Stelle sagt uns also ganz klar, dass Voraussetzung für ein erhörliches Gebet der Glaube ist. Denn warum sollte Gott auf mein Gebet antworten, wenn ich sowieso nicht glaube, nicht völlig davon überzeugt bin, dass er hört und dass er eher hört? Dass es ihn gibt, was wir unbedingt glauben müssen, das steht da als Voraussetzung. In Prediger 5, Vers 2 heißt es: Übereile dich nicht mit deinem Mund und lass dein Herz keine unbesonnenen Worte vor Gott aussprechen. Denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Darum sollst du nicht viele Worte machen. Ich denke, dass wir dieses Wort auch beim Beten beherzigen sollten. Ich brauche Gott nicht zuzutexten. Ich brauche ihm nicht die Welt zu erklären, nicht die Situation zu erklären, in der ich gerade bin. Das weiß er und das kennt er und er weiß es wahrscheinlich auch besser wie ich selbst. Diese Stelle ermahnt uns daran zu denken, wer Gott ist. Er ist im Himmel. Mit anderen Worten, er ist der Höchste. Er ist der Allmächtige. Er ist im Himmel und er ist nicht ein selbstgemachter Gott. Wir sind auf der Erde. Ihr alle kennt diese furchtbare Redensart, die sich in der letzten Zeit so eingebürgert hat und die, glaube ich, aus Hollywood kommt, wo man echauffiert ausspricht: Oh mein Gott, oh mein Gott, und was schon von kleinen Kindern übernommen wird. Wenn ich das höre, muss ich ehrlich sagen, das schmerzt mir in den Ohren. Ich habe jetzt mit meinen Enkeln drüber gesprochen und ihnen dann hinterher gesagt: Bitte, tut das nicht mehr. Übereile dich nicht mit deinem Mund und lass dein Herz keine unbesonnenen Worte vor Gott aussprechen. Gott ist eben nicht der, der nichts sieht, nichts hört, nichts sagt und der sich nicht bewegen kann und damit handlungsunfähig ist. Das ist er nicht. Gott ist ganz das Gegenteil. Und selbst als Gottes geliebte Kinder, die aber die liebe Vater zu ihm sagen dürfen, sollten wir es nicht an dem nötigen Respekt ihm gegenüber fehlen lassen. Er ist unser liebender Vater, ganz klar, und das ist eine wunderbare Sache. Aber Gott ist auch ein heiliger Gott. Und dieser Blick auf seine Größe und auf seine Allmacht und auf seine Liebe muss und kann uns mit heiliger Ehrfurcht erfüllen. Aber dieser Blick darf und sollte uns auch erfüllen mit tiefer Freude, mit tiefer Dankbarkeit, mit tiefem Glauben und tiefem Vertrauen. Tozer, ein amerikanischer Prediger, sagt zu diesem Thema: Machen wir uns nichts vor. Unsere Reinheit, unsere Kraft, unsere Frömmigkeit und unsere Heiligkeit werden immer nur so stark sein wie unser Gebet. Und da habe ich gesagt, der Mann hat recht. Ich möchte noch eine dritte Stelle zitieren aus Hebräer 4, Vers 13. Da heißt es: Kein Geschöpf ist vor Gott verborgen. Alles liegt offen und ungeschützt vor den Augen dessen da, dem wir Rechenschaft geben müssen. Noch diese Stelle verdeutlicht uns letztendlich, mit dem wir es zu tun haben. Mit jemandem, der genau zu beurteilen weiß, aus welchen Motiven heraus ich etwas tue und auch bete. Ist mein Gebet eigennützig? Ist meine Tat eigennützig? Will ich mich wichtig machen? Will ich mich in den Vordergrund schieben? Oder tue ich etwas, um beim Thema Gebet zu bleiben, aus echter innerer Anteilnahme heraus, Anteilnahme zum Beispiel für meine Mitgeschwister, aus Mitgefühl, tue ich es raus aus einem Drang aus meinem Herzen raus? Wenn alles vor Gott offenbar ist, dann ist es auch mein Herz, dann sind es auch meine Gedanken und dann sind es auch meine Motive, die vor ihm offen liegen. Jetzt klingt das, was ich so gerade gesagt habe und was ich zitiert habe in Bibelstellen, schon wieder furchtbar streng. Vielleicht auch so ein bisschen furchteinflößend und auch vielleicht so ein bisschen abschränkend. Wenn das so ist mit dem Beten, soll ich dann besser nicht beten? Das will ich so nicht gemeint haben, gar nicht. Ganz im Gegenteil, unser Vater im Himmel fordert uns auf, mit jedem Anliegen zu jeder Zeit zu ihm zu kommen. Der Herr sagt in Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Normalerweise wenden wir dieses Wort an auf Menschen, die wir einladen zum Herrn, dass sie zu ihm kommen. Aber ich bin sicher, diese Einladung gilt auch uns als Gläubigen, dass wir mit dem, was uns mühselig macht, was uns belädt, dass wir im Gebet zu ihm kommen und das vor ihm bringen. In 1. Petrus 5, Vers 7 werden wir aufgefordert, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Es geht nicht darum, dass wir die irgendwo ablegen, sondern es geht darum, dass wir unsere Sorgen, unsere Probleme wegwerfen, möglichst weit weg von uns. Und wie kann dieses Wegwerfen denn besser geschehen und anders geschehen als durch Gebet? Diese Aufforderung hat Gott nicht einfach nur so gesagt, um uns zu beruhigen. Das hat er wortwörtlich gemeint. Unser Gott wünscht sich das von uns als Zeichen unseres Glaubens und unseres Vertrauens. Und wenn er sich das von uns wünscht, dann wird und will er darauf antworten. Ich möchte uns also Mut machen, auf der einen Seite daran zu denken, mit wem wir es zu tun haben. Mit einem mächtigen Gott und einem liebenden Gott. Und auf der anderen Seite möchte ich uns dazu auffordern, gerade aus diesem Wissen heraus, nämlich mit wem wir es zu tun haben, ohne Scheu zu unserem Vater im Himmel zu kommen und alles, aber auch restlos alles vor ihn zu legen und alles und restlos alles von ihm zu erwarten. Vorgestern habe ich die Gedanken zur Tageslosung gelesen und das war mal wieder ein Treffer. Und schon wieder habe ich gemerkt, wie der Heilige Geist wirkt und bin dafür sehr dankbar. Da heißt es in dem Losungsvers aus einem Gebet von Nehemia: Ach Herr, lass doch deine Ohren aufmerken, dass du das Gebet hörst, das ich jetzt vor dir bete, Tag und Nacht für deine Knechte. Und dann heißt es in der Auslegung, die möchte ich mal zitieren: Zunächst flehte Nehemia zu Gott, er möge ihn hören. Er war sich dessen also nicht absolut sicher. Auch kam er nicht auf den Gedanken, Gottes Hilfe einzufordern. Sein Gebet war eher vorsichtig und ehrfürchtig. Das hielt Gott aber nicht davon ab, Nehemias Gebet zu erhören. In diesem Sinne dürfen auch wir unsere Bitten zu Gott bringen, selbst wenn wir uns nicht sicher sind, ob und wie Gott darauf reagiert. Die Tatsache, dass wir beten, ist schon ein Bekenntnis. Wir bekennen nämlich darin, dass wir von Gott abhängig sind. Und wenn wir beten, dann ehren wir Gott. Denn wenn geschieht, worum wir gebetet haben, dann ist offensichtlich, durch wen es geschehen ist. Erhörte Gebete ehren den, der sie erhört hat. In den letzten Tagen ist mir in diesem Kontext ein Wort auf den Weg gelegt worden. Dieses Wort habe ich zum ersten Mal jetzt in der letzten Zeit gehört von Reinhard Nitz, der vor einigen Wochen über Stationen unseres Lebens gepredigt hat anhand von Psalm 84. Und dabei hat Reinhard dieses Wort gebraucht, das heißt Sehnsucht. Sehnsucht danach im Tempel, das heißt in der Gegenwart Gottes zu sein, darüber hat er gesprochen. Sehnsucht darüber, mit Gott in Kontakt zu sein durch intensives Gebet. Das ist eine Sehnsucht, die ich bei mir und vielleicht auch bei euch neu wecken möchte. Das wäre schön. Zurück zum Thema gemeinsames Gebet. Jetzt dürft ihr nicht erschrecken. Vor einiger Zeit hat Papst Franziskus eine Katechese veröffentlicht, also eine Lehraussage. Und diese Aussage halte ich in weiten Teilen für äußerst bemerkenswert und bedenkenswert. Und ich möchte daraus ein paar Sätze zitieren. Jetzt sagt Franziskus als Oberhaupt der katholischen Kirche, Kirche. Und ich ersetze dieses Wort Kirche durch Gemeinde. Der Sinn bleibt dann derselbe. Und da sagt er Folgendes. Das Leben einer Gemeinde ist geprägt von den liturgischen Zeiten, also den Gottesdienstzeiten und dem gemeinschaftlichen Gebet. Wir erkennen, dass dieses Geschenk ein großes und reiches Erbe ist und dass die Gebetserfahrung verdient, immer mehr vertieft zu werden. Der Glaube ist nicht starr. Er entwickelt sich mit uns. Er wächst mit, auch durch Momente der Krise und dann des Wiederaufstehens. Ja, man kann sogar nicht wachsen ohne Zeiten der Krise. Sie lassen dich wachsen. In die Krise zu geraten, ist nötig, um zu wachsen. Der Atem des Glaubens ist dabei das Gebet. Wir wachsen im Glauben, je mehr wir lernen zu beten. Bestimmte Lebenserfahrungen lassen uns erkennen, dass wir es ohne den Glauben nicht geschafft hätten, ja, dass das Gebet unsere Stärke war. Nicht nur das persönliche Gebet, und das finde ich sehr gut, was er dann sagt, sondern auch das unserer Brüder und Schwestern und der Gemeinschaft. Das Gebet der Menschen, die wir kennen und die wir um Gebet bitten. Ich finde, das ist eine tolle Aussage, wo der Papst darauf eingeht, dass Menschen sich aufeinander einlassen sollen, um gemeinsam zu beten. Und dann fährt er fort und sagt, aus diesem Grund entstehen in der Gemeinde immer wieder Gemeinschaften und Gruppen, die sich dem Gebet widmen. Das sind kleine Oasen, in denen intensiv gebetet wird und die geschwisterliche Gemeinschaft Tag für Tag neu aufgebaut wird. Das ist ja fast ein Optimalzustand. Alles in der Gemeinde wächst im Gebet. Wenn der böse Feind, der Teufel, die Gemeinde bekämpfen will, dann tut er das zuerst, indem er versucht, ihre Quellen versiegen zu lassen, sie also am Beten zu hindern. Und ich denke, aus der Erfahrung heraus, und ihr werdet mir nicht widersprechen, dass das eine hundertprozentig zutreffende Aussage ist. Dann geht der Papst weiter auf einige aktuelle organisatorische Fragen seiner Kirche ein und er fragt dann, und die Frage können wir uns auch zu eigen machen, wo ist denn da das Gebet? Es ist doch das Gebet, das die Tür zum Heiligen Geist öffnet und er bringt uns voran. Änderungen, Veränderungen in der Gemeinde ohne Gebet sind keine Änderungen der Gemeinde. Es sind Änderungen von Interessen. Und wenn der Feind, wie gesagt, die Gemeinde bekämpfen will, dann tut er das vor allem dadurch, dass er versucht, ihre Quellen auszutrocknen, das Beten zu verhindern. Wenn das Gebet aufhört, dann hat es zunächst den Anschein, als könnte alles wie gewohnt weitergehen, aus Trägheit. Aber schon bald merkt die Gemeinde, dass sie zu einer leeren Hülle geworden ist, dass sie ihre tragende Achse verloren hat. Heftig, aber in großen Teilen doch sehr warm. Und dann sagt er ganz persönlich, das ist es, was den Glauben voranbringt und unser armes, sündiges, schwaches Leben voranbringt. Das Gebet bringt es mit Sicherheit voran. Das ist eine Frage, die wir Christen uns stellen müssen. Bete ich? Wie bete ich? Beten wir? Wie die Papageien oder mit dem Herzen? Bete ich in der Gewissheit, in der Gemeinde zu sein, mit den Geschwistern zusammen sein? Und bete ich mit der Gemeinde? Oder bete ich so ein bisschen meinen Ideen, meinen Vorstellungen entsprechend? Und drehe ich es so, dass meine Ideen Gebete werden? Dann ist das ein heidnisches, kein christliches Gebet. Und auch das ist eine Aussage, über die man von diesem Mann nur staunen, aber doch auch drüber nachdenken kann. So, und abschließend vergleicht er, das ist für uns vielleicht ein bisschen, neu, nicht direkt nachvollziehbar, aber wie gesagt, es ist nur ein Vergleich. Er vergleicht den Glauben mit einer Lampe und das Gebet mit Öl, das die Lampe am Brennen hält. Und dann sagt er, es ist die wesentliche Aufgabe der Gemeinde, zu beten und zum Gebet zu erziehen. Die Lampe des Glaubens, mit dem Öl des Gebets von Generation zu Generation weiterzugeben. Die Lampe des Glaubens, die erleuchtet, die aber nur funktioniert mit dem Öl des Gebets. Ohne die Lampe des Glaubens könnten wir den Weg nicht sehen, der uns evangelisieren lässt. Ein Dollar-Gedanke. Und auch noch ein sehr schöner Gedanke. Wir könnten die Gesichter unserer Brüder und Schwestern nicht sehen, damit wir auf sie zugehen, ihnen dienen zu können. Ohne den Glauben bricht alles zusammen. Und ohne das Gebet erlischt der Glaube. Glaube und Gebet zusammen. Es gibt keinen anderen Weg. Daher ist die Gemeinde, Ort und Schule der Gemeinschaft, auch der Ort und die Schule des Glaubens und des Gebets. Zitat Ende. Als ich mir das ein paar Mal durchgelesen habe, musste ich zugeben, dass ich diese Worte sehr beeindruckend finde. Die eine oder andere Aussage, naja gut, die kommt uns neu vor, vielleicht befremdlich, egal, also katholisch, ist egal. Aber was Franziskus macht, ist hier ein sehr starkes Plädoyer zu halten für das Gebet. Und was er seinen Zuhörern, seinen Glaubensgeschwistern sagt, das hat er auch uns zu sagen, nämlich erstens, Gebet ist unerlässlich. Zweitens, neben dem persönlichen Gebet ist das gemeinschaftliche Gebet extrem wichtig. Drittens, der Teufel versucht alles, uns als Einzelne oder als Gemeinde am Beten zu hindern. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Ich habe es schon mal gesagt, als ich noch am Arbeiten war, da war ich mittwochs morgens um kurz nach sechs schon so müde, dass ich gesagt habe, heute Abend gehst du nicht in die Gebetsstunde. Das ist mir an keinem anderen Wochentag passiert, aber regelmäßig am Mittwoch, wenn Gebet war. Da hat der Teufel schon morgens früh angefangen, mich müde zu machen, obwohl ich noch keinen Schritt getan hatte. Er wollte mich am Gebet hindern. Denn der Teufel weiß genau, unser Gebet bewegt den Arm Gottes und schränkt die Wirksamkeit des Teufels ganz gewaltig ein. Viertens ist Gebet nicht die Aufgabe einer bestimmten Gruppe, etwa der Alten oder der ganz besonders Heiligen und ganz besonders Frommen, sondern Gebet ist Aufgabe aller. Auch, und das finde ich ganz besonders wichtig, ist es eine generationenübergreifende Aufgabe. Und fünftens, Glaube und Gebet gehören zusammen. Da schließt sich wieder der Kreis zu den Stellen, die ich eben eingangs gelesen habe, nämlich, dass wir wissen, wer Gott ist und dass er ist, der Glaube. Wir wollen uns fragen, wie wichtig uns diese Punkte sind. Und wir wollen uns prüfen und fragen, und vor allen Dingen möchte ich mich prüfen und fragen, wo bei uns vielleicht Änderungsbedarf besteht. Von mir aus kann ich sagen, dass dieser Änderungsbedarf wohl, sehr wohl da ist. Braucht es eine Änderung in meiner ganz persönlichen Einstellung dem Gebet gegenüber? Wie wichtig ist mir Gebet? Welchen Stellenwert räume ich ihm ein? Welche Zeit gönne ich ihm? Allein oder gemeinsam mit euch? Bete ich wirklich zu meinem Gott und Vater im Himmel? Oder verpacke ich meine Ideen, meine Vorstellungen und Wünsche in Gebetsformeln und Formen? Versuche ich, einen Deal mit Gott zu machen in meinem Gebet? Bete ich routinemäßig, gedankenlos und vielleicht sogar inhaltsleer, nur um eine Aufgabe zu erfüllen? Bete ich Papageiengebete? Wir wollen uns fragen, wo stehen wir als Gemeinde in Bezug auf das gemeinschaftliche Gebet? Wie wichtig ist es uns? Ist es gut so, wie es ist? Oder haben wir vielleicht sogar noch Möglichkeiten, das nach oben auszuweiten? Versteht mich jetzt bitte nicht falsch. Es geht überhaupt nicht um organisatorische, um äußerliche Dinge. Es geht nicht darum, wo wir beten, an welchem Ort. Es geht nicht darum, ob Männer beten dürfen und Frauen nicht oder umgekehrt. Es geht nicht um den Ablauf einer Gebetsstunde, ob wir dabei singen. Es geht auch nicht darum, ob wir sitzen, stehen oder knien. Das alles ist vielleicht nicht unwichtig, aber nicht das Wichtigste. Nein. Das Wichtigste ist, dass es darum geht, dass wir uns über die Wichtigkeit und die Notwendigkeit und die Bedeutung und die Auswirkung des Gebets im Klaren sind. Und nicht nur theoretisch, sondern auch ganz praktisch. Vielleicht kommen wir wieder zu der Bitte, die auch die Jünger geäußert haben. Herr, lehre uns beten. So, jetzt möchte ich aber nicht nur den Franziskus zitieren, sondern auch die Bibel, denn eine Predigt ohne Bibel ist nicht so richtig eine Predigt. Ich möchte eine Stelle lesen aus 2. Mose 17. 2. Mose 17, Vers 8. Danach kam Amalek und kämpfte in Rephidim gegen Israel. Und Mose sagte zu Josua: Wähle uns Männer aus und zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich mich auf den Gipfel des Hügels stellen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Da tat Josua, wie Mose ihm gesagt hatte, um gegen Amalek zu kämpfen. Und Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Gipfel des Hügels. Und es geschah, wenn Mose seine Hand erhob, dann hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, dann hatte Amalek die Oberhand. Da jedoch Moses Hände schwer wurden, nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn und er setzte sich darauf. Dann stützten Aaron und Hur seine Hände, der eine auf dieser, der andere auf jener Seite. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging und Josua besiegte Amalek. So, jetzt steht hier nichts, kein Wort vom Beten. Was hat das mit Beten zu tun? Ich glaube, das hat sehr viel mit Beten zu tun. Die Amalekiter waren entfernte Verwandte des Volkes Israel und die beiden waren sich in herzlicher Abneigung zugetan. Amalek wusste ganz genau, wo es Israel erwischen konnte, an seinen Schwachstellen bei der Nachhut. Und dadurch wurde das zu einem dauernden Kampf. Und hier war wieder so ein Kampf. Mose selbst war zu alt, um aktiv mitzukämpfen. Aber das hat ihn überhaupt nicht daran gehindert, für sein Volk einzutreten. Er wollte mit dem Stab Gottes, dieser Stab Gottes, erinnern wir uns an die Plagen in Ägypten. Dieser Stab Gottes war das Sinnbild göttlichen Handels und göttlicher Macht. Er wollte mit diesem Stab also auf dem Berg stehen. Und ich bin sehr überzeugt, dass Moses nicht nur da oben auf dem Berg rumgestanden hat. Ich bin überzeugt, er hat da gebetet, obwohl wir nichts davon lesen. Aber was sollte Mose denn sonst da oben getan haben? Da stand er, über 80 Jahre alt, auf dem Berg, den ganzen Tag in der Hitze und er reckte die Arme hoch Entschuldigung, und hat gebetet. Gebete für sein Volk, einen ganzen Tag in der Hitze, das macht müde. Beten, lang anhaltendes Beten, das ermüdet, das wissen wir. Aber das wussten auch Aaron und Hur. Und die beiden kommen und helfen und unterstützen den Moses. Dadurch ist Moses erst in der Lage, die Hände erhoben zu halten und damit Israel zum Sieg zu verhelfen. Und ich finde, das ist ein wunderbares Bild. Da können wir sehr viel draus mitnehmen. Dieser alte Moses betet für sein Volk. Wir, die Älteren, aber nicht nur die, wir dürfen für die Gemeinde beten, für die Geschwister. Moses wird müde. Das ist ein Gefühl, das wir alle kennen. Moses bekommt Hilfe und Unterstützung. Er wird ermuntert, weiter zu beten und er wird gestärkt und er betet weiter. Und der eine Unterstützung, das ist der Aaron, eine ganz bekannte und hoch angesehene Person in Israel. Und der andere ist der Hur, ein weitgehend unbekannter Mann, über den in der Bibel fast gar nichts berichtet wird. Wir lesen von ihm, dass er ein Sohn von Kaleb war, auch eines sehr glaubensstarken Mannes, und dass sein Sohn wiederum der Bezaliel war, dieser Kunsthandwerker beim Bau der Stiftshütte. Sonst wissen wir gar nichts von ihm. Menschen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, stehen im Gebet zusammen und sie sind abhängig voneinander. Jetzt stellen wir uns die Situation mal vor. Da kämpfen da unten zwei israelitische Soldaten und sie kämpfen da schon stundenlang mit aller Kraft. Und sie merken, wir scheinen zu verlieren. Und da fragt der eine, wie kommt das? Wie kann das passieren, dass wir in die Niederlage rennen? Und da sagt der andere, dreh dich um. Siehst du da den Mose, siehst du seine Hände? Ich sehe sie nicht, die hängen runter. Und 3 Minuten später geht es nach vorne, sie sind auf der Siegesstraße. Und wieder fragt der eine seinen Kollegen, sag mal, wie kommt das denn jetzt? Dreh dich um, sieh dir Moses an. Seine Hände sind wieder oben. Es geht weiter. Und sieh vor allen Dingen mal genau hin. Er hat welche dabei, die ihm helfen. Wir können also hieraus auch mitnehmen, dass wir um unsere Abhängigkeit voneinander wissen sollten. Wir müssen wissen, dass wir aufeinander angewiesen sind. Und wenn wir das wissen, dann müssen und sollten wir gemeinsam beten. Junge und Alte, Bekannte und Unbekannte, die Stillen in der Gemeinde und die weniger Stillen. Und wir sollten, wenn nötig, über eine lange Zeit beten. Und wir müssen uns dabei gegenseitig unterstützen, zusammenbeten, einander Mut zu sprechen, einander motivieren. Wir gemeinsam müssen wissen, dass wir uns auf die Macht und die Gegenwart Gottes stützen sollen, nämlich auf den Stab. Und dass wir uns auf den Herrn verlassen und stützen dürfen, auf den Felsen. Das wäre, so denke ich, erhörliches Gebet. Dann würden wir gewinnen, so wie Israel gewonnen hat. Neutestamentlich gesehen, würde ich sagen, ist Moses Grundeinstellung geprägt von dem, was Johannes in seinem ersten Brief in Kapitel 5, Vers 14 und 15 sagt. Das ist die Zuversicht, die gewisse Annahme, der feste Glaube, mit der wir vor ihm reden, also beten. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und weil wir wissen, dass er unsere Bitten erhört, können wir sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt, so sicher, als hätten wir es bereits bekommen. Ich sagte eben aus der Tageslosung, wir ehren Gott dadurch, dass wir etwas von ihm erwarten. So ist also unser Gebet nicht einfach nur eine Bitte an ihn, sondern auch ein Zeichen des Vertrauens und der Ehrerbietung. Aber wenn wir so beten, ist das dann eine Art Gebetsstrategie, dass wir Gott quasi zwingen, dass er nicht mehr anders kann, als unsere Gebete zu erhören und zu erfüllen, dass wir dabei eine Gebetsgarantie oder eine Erhörungsgarantie haben. Wenn wir das denken, dann kann unser Glaube daran scheitern. Und da ist auch schon so mancher Glaube dran gescheitert. Denn Gott ist absolut nicht unser Erfüllungsgehilfe. Noch lange nicht jedes Gebet wird Gott so erhören, wie wir es wollen. Zumindest nicht sofort. Der Schlüssel ist das Wort bitten nach seinem Willen. Den Willen Gottes zu kennen, ist ganz wichtig. Moses kannte damals den Willen Gottes, Amalek sollte besiegt werden. Und ich denke, auch wir können Gottes Willen kennen bzw. kennenlernen, nämlich indem wir sein Wort, die Bibel, kennen. Da wird uns Gottes Wille ganz deutlich gezeigt. Da können wir ihn erforschen. Diesen Willen Gottes zu erkennen, ist zum einen Sache von jedem Einzelnen von uns. Denn jeder von uns ist in seiner ganz individuellen Situation vor Gott. Aber ganz bestimmt ist es auch Sache der Gemeinde. Denn gemeinsam den Willen Gottes zu kennen, Gottes Willen und Absichten zu verstehen, sich dabei gegenseitig zu helfen und da, wo es nötig ist, vielleicht sogar zu korrigieren, das ist, davon bin ich fest überzeugt, hundertprozentig nach Gottes Willen. Und dazu wird er seinen Segen geben. Und bei der Erhörung unserer Gebete, da dürfen wir nicht an unseren Vorstellungen kleben bleiben, so wie wir das gerne hätten. Da dürfen und müssen wir auf Gottes Kreativität vertrauen. Und durch dieses Vertrauen ehren wir ihn. Ich glaube, es war entweder Luther oder Bonhoeffer, der sinngemäß gesagt hat, wenn Gott uns etwas nicht gibt, was wir von ihm erbeten haben, dann nur, um uns etwas Besseres zu geben. Ich möchte neu lernen, vielleicht wollen wir als Gemeinde neu lernen, in diesem Glauben zu beten. Wir haben also schon zwei Dinge, gemeinsam beten und gemeinsam Gottes Willen erforschen. Und dann möchte ich noch auf einen dritten Gedanken eingehen, der sich aus Römer 12, Vers 12 ergibt. Dort heißt es, freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Wir wissen alle, dass unser Leben nicht immer ein Wunschkonzert ist. Gemeinsam haben wir das in der Corona-Zeit erlebt und erfahren. Einzelne von uns erfahren das, weil sie selbst oder ein lieber nahestehender Mensch seit langem krank ist und sie vielleicht schon lange, sehr lange für ihn beten. Da hat jeder von euch seine persönliche Situation vor Augen. Über welche Hoffnung sollen wir uns denn da freuen, wenn das hier gesagt wird? Dass sich die Lebenssituation ändert, dass sie sich bessert, ganz bestimmt, das dürfen wir hoffen, dass Gott eingreift und ändert. Aber ich glaube, größere Hoffnung dürfen wir daraus schöpfen, dass Gott in seiner Allmacht selbst und zu jeder Zeit das Ruder in der Hand hat und dass er es sich in seiner Souveränität absolut nicht aus der Hand nehmen lässt. Letztendlich bestimmt er, alle Dinge. Und wir dürfen darauf hoffen und darauf vertrauen, dass Gott uns in Jesus Christus so unendlich lieb hat und uns deswegen nicht fallen lassen wird. Dass wir in seiner starken Hand geborgen sind zu jeder Zeit und in jeder Situation. Und wir dürfen darauf hoffen, dass aus dieser Hoffnung Realität wird. Zweitens, wie sollen wir denn durchhalten in Not? Eine andere Übersetzung formuliert es so, seid geduldig in Trübsal. Tja, geduldig sein ist schwer. Gib mir Geduld, aber sofort. Ja, kennen wir ja. In 1. Samuel 7, Vers 2 lesen wir, und es geschah, dass von dem Tag an, da die Lade in Kirjat Jearim blieb und nicht in Jerusalem, wo sie nämlich eigentlich hingehörte, eine lange Zeit verging. Es wurden 20 Jahre. Und ganz Israel wehklagte, betete hinter dem Herrn her. 20 Jahre lang für die Änderung einer Situation beten. Wo bleibt denn in diesen 20 Jahren die Hoffnung auf Änderung? Hat Gott 20 Jahre lang weggehört? Wie kann man denn 20 Jahre lang beten? Das geht doch gar nicht. 20 Jahre durchhalten. Ist es nicht eher so, dass wir nach einer bestimmten Zeit resignieren und aufgeben? Dass wir uns mit der Situation abfinden? Philipp hat es, glaube ich, erzählt von dem Pastor aus dem Iran, der, wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, 55 Jahre für eine Änderung dort gebetet hat. 55 Jahre. Übermenschlich. Reinhard Nitz hat uns von Georg Müller berichtet. Der hat 36 Jahre lang für die Errettung von 5 Menschen gebetet, die er kannte. Und die Errettung des letzten von diesen 5, der hat er schon gar nicht mehr erlebt. 36 Jahre für 5 Menschen, was ist das denn für ein Verhältnis? Was für ein Aufwand, würden wir denken. Ihr Lieben, ich weiß nicht, ob ihr Kinder habt, Freunde, Familienangehörige, Verwandte, Nachbarn, von denen ihr wisst, dass sie auf dem geraden Weg in die Hölle sind. Und dass ihr für die betet. Ich weiß es nicht, ich gehe stark davon aus. Dass ihr für sie betet, dass sie endlich das Heil in Jesus Christus ergreifen. Ihr wisst, was das für ein Gefühl ist. Und wer regelmäßig mittwochsabends beim Beten ist, der weiß um die lange Liste von Menschen, die wir haben und von der ich überzeugt bin, dass Gott sie uns aufs Herz gelegt hat, dass wir für sie beten sollen. Wie lange beten wir schon für die? 2 Jahre vielleicht? Aber nicht, noch nicht 20 Jahre. Würden wir das schaffen? Wir werden aufgefordert, durchzuhalten, die Hoffnung fröhlich festzuhalten, auch wenn es schwerfällt. Auch wenn wir uns manchmal fragen, macht es denn überhaupt noch Sinn, für diese Menschen zu beten? Drittens heißt es in Römer 12, Vers 12, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen oder anders übersetzt, seid beharrlich im Gebet. Lasst uns dranbleiben. Lasst uns beharrlich dranbleiben, was Gott uns aufs Herz gelegt hat, was wir als richtig nach seinem Willen erkannt haben. Gott wird sich zu seiner Zeit dazu bekennen. Beharrlich dranbleiben, die fröhliche Hoffnung nicht aufgeben. Das geht eigentlich nur, wenn wir das gemeinsam tun. Wenn wir uns gegenseitig dazu motivieren und stärken und wenn wir im Glauben gemeinsam festgegründet sind. Psalm 138, Vers 3 ermuntert uns gerade zu einem solchen beharrlichen Gebet, denn da heißt es, an dem Tage, da ich rief, antwortetest du mir. Du mehrtest in meiner Seele meine Kraft. Das tut Gott dann jeden Tag, auch wenn ich jeden Tag bete. Und in Römer 12, 10, Vers 12 heißt es, er ist über alles derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Reich für alle, die zu ihm beten. Wenn wir uns an Gott wenden, wenn wir beten, geht es nicht darum, ob wir das lautstark oder wortlos tun. Gott hört uns. Es geht um unsere innere Ausrichtung. Nicht halbherzig und nicht nebenbei, nicht formelhaft oder unschlüssig oder unsicher. Wenn ich hinter meinen Enkeln herrufe, dann will ich gehört werden. Und so sollten wir auch beten, zielgerichtet. Und entschlossen. Unser persönliches Verhältnis zu Gott spiegelt sich in unserer Kommunikation mit ihm wider. Das gilt für uns als Einzelne, das gilt für uns als Gemeinde. Immer gilt dabei, jedes Gebet ehrt Gott. Und so wollen wir zu ihm kommen. Wir wollen ihn mutig beim Wort nehmen. Noch einmal eine letzte Frage an uns, ein letzter Punkt, wenn ihr das so gehört habt und vielleicht sogar sagt, ja, da ist was dran. Dann wollen wir uns die Frage stellen nach der Ist-Situation in unserer Gemeinde, nach der Frage der Realität des Gebets. Vielleicht ist das für uns eine schmerzhafte Frage, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind. Wie ich eben schon sagte, es geht mir nicht darum, auf Missstände oder Versäumnisse hinzuweisen. Dann müsste ich jetzt aufhören und bei mir selbst anfangen. Ich möchte mich und uns alle einfach nur fragen, ist es gut so, wie es ist? Wird sich Gott zu unserem Gebet bekennen? Wir sagen, ja, das hat er bisher und dafür sei ihm ewig Dank gebracht. Er hat sich uns in seiner Gnade und Geduld und Liebe und Zuwendung wirklich zugewandt. Wahrscheinlich hat er das mehr getan, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Unser Gott und unser Vater lässt sich bestimmt nicht von großen Anzahlen, von großen Zahlen beeinflussen, blenden oder beeindrucken. Und deswegen geht es ihm gar nicht darum, wie viele wir in der Gebetsstunde sind. Denn ich weiß auch, dass viele von euch in Hauskreisen oder anderen Gebetsgruppen zusammenbeten. Es geht Gott um unsere Herzenshaltung, um unser ganz persönliches Verhältnis zu ihm. Aber wir wollen uns trotzdem fragen, als ob es nicht noch Verbesserungen gibt, die sich dann auch vielleicht nach außen hin irgendwann ausdrücken. Ich möchte uns die Frage stellen, auch wenn das vielleicht jetzt ein bisschen widersinnig erscheint, kann die Zahl der Beter am Mittwochabend in der Gemeinde nicht größer werden? Können wir uns nicht aufraffen, dahin zu kommen? Ich möchte uns fragen, ob wir jung und alt zusammen nicht öfters gemeinsam beten können und wollen, dass wir unsere Generationenschranken überwinden, offener aufeinander zugehen, vielleicht Vorbehalte gegeneinander abbauen, dass wir gemeinsam und ohne Scheu voreinander, miteinander ganz intensiv und konzentriert beten. Ist es so, wie das Marco vorige Woche gesagt hat, ist Beten für die Geschwister eine Selbstverständlichkeit? Denn wenn ich andere bitte, für mich zu beten, dann mache ich mich selbst angreifbar und vielleicht ein bisschen verletzlich. Da tun wir nicht so furchtbar gern. Ich würde mir das für mich und für uns wünschen. So, jetzt ist nach 12 Uhr, meine Zeit ist um. Ich habe nur auf einen Aspekt des Betens hinweisen können. Und ich hoffe sehr, dass ihr dem zustimmt und dass wir vielleicht das eine oder andere daraus mitnehmen können. Über andere Aspekte, wie Loben, Danken, Anbetung, darüber konnte ich gar nicht sprechen. Wenn man sich mit dem Thema Gebet beschäftigt, muss man letztendlich zu dem Schluss kommen, das ist vielleicht etwas für eine Gebetsreihe. Mein Ziel war und ist es jetzt, uns alle dazu einzuladen, weiter über das Gebet nachzudenken. Aufhören und schließen möchte ich dann auch mit einem Gebet, mit einem Wunsch aus Hebräer 13, Vers 20, der aber ein Gebet ist. Da heißt es, der Gott des Friedens, der den großen Hirten seiner Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten auferweckt hat, nachdem er mit dessen Blut den neuen, ewig gültigen Bund besiegelt hatte. Dieser Gott möge euch die Kraft geben, all das Gute zu tun. Und um dieses Gute können wir das Gebet ganz bestimmt einschließen, dass all das Gute zu tun, das nach seinem Willen durch euch geschehen soll. Durch Jesus Christus möge er in unserem Leben das bewirken, woran er Freude hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Ich sage euch danke für eure Aufmerksamkeit.